Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie bei Freak Radio. Unser Thema ist heute Beratung, Frauen-Peer-Beratung. Ich begrüße meine beiden Gäste, Elisabeth Löffler.
Guten Tag.
Und Marinella Wetscherik.
Grüß Gott.
Sie haben vor circa einem Jahr die Beratungsstelle Zeitlupe gegründet. Und zwar Sie, Elisabeth Löffler, waren eine der Gründerinnen. Erzählen Sie bitte, was genau Zeitlupe ist, was Sie bezwecken, was Sie bewirken, was Sie tun.
Also die Zeitlupe, wie Sie schon gesagt haben, gibt es seit ein Jahr. Sie ist eigentlich ein Teil von Ninlil. Den Verein gibt es jetzt schon seit 17 Jahren mittlerweile. Die Frauenpeer-Beratungsstelle, wie der Name schon sagt, bietet Beratung nach dem Peer-Prinzip für Frauen von Frauen an. Die drei Hauptthemen, die wir haben, ist Frau sein mit Behinderung, Sexualität und sexuelle Orientierung, Mutterschaft und alles, was die Frauen halt noch mitbringen, Wohnen bzw. das Thema Ausziehen von der Wohngemeinschaft in eine eigene Wohnung und als drittes persönliche Assistenz und wie komme ich dazu. Ich erwähne die drei Punkte, weil ganz wichtig in der Peer-Beratung ist ja das Empowerment. Das heißt, ein großer Teil der Beratung ist auch einfach für die Frauen, einen Platz zu schaffen, wo sie einfach Frau sein können und als Frau mit ihrer Behinderung sein können, ohne dass eines der beiden Dinge im Vordergrund steht.
Sie sind eingegliedert in eine Gruppe, eine Beratungsstelle namens Ninlil. Was ist Ninlil und woher kommt dieser Name?
Ninlil ist der Name einer sumerischen Göttin aus dem Alten Testament, die sich gegen Gewalt gewehrt hat. Und das war sozusagen eine der Grundideen, sage ich einmal, der Gründerinnen damals, dass sie eine Stelle schaffen wollten, wo sich Frauen mit Lernschwierigkeiten empowern können, über ihre Erfahrungen, wenn sie Gewalterfahrungen hatten, reden können. Daher war der Name Ninlil.
Sie haben gesagt oder Sie erwähnen, dass die Peer-Beratung bei Ihnen eine ganz zentrale Rolle spielt. Das heißt, Frauen mit einer Behinderung beraten andere Frauen mit einer Behinderung. Sie beide benutzen einen Rollstuhl. Warum sehen Sie das als so wichtig, dass eine Frau mit einer Behinderung eine andere Frau berät? Erstens einmal, dass Frauen Frauen beraten und der Peer-Aspekt.
Ja, genau. Sie haben es jetzt selber angesprochen, also diese doppelte Ebene, also eben dieser Peer-Aspekt, wir kommen von ähnlichen, ich sage immer gern ähnliche Lebenserfahrungen und Hintergründe als Frauen in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft. Da haben wir schon einen ähnlichen Erlebenshintergrund als Frauen und dann halt diesen ähnlichen Erlebenserfahrungshintergrund als Frauen mit Behinderung. Das ist einfach wichtig, diesen Raum zu haben. Dieser, Virginia Woolf hat es gesagt, dieser eigene Raum für mich, diesen Raum zu haben, diesen barrierefreien Raum, also unsere Beratungsstelle ist wirklich barrierefrei, also die Barrierefreiheit wirklich räumlich ist gegeben und natürlich auch im Kopf, dass wir die Frauen, sie müssen nicht kämpfen um dieses, obwohl ich behindert bin, bin ich auch eine Frau. Das bekommen sie einfach, ohne dass sie darum kämpfen, weil wir selber Frauen mit Behinderung sind.
Darf ich was ergänzen? Vielleicht. Es ist uns schon sehr wichtig, auch diese eigenen Erfahrungen reinfließen zu lassen, eigentlich in jeder Beratung. Und es macht schon einen großen Unterschied, ob man etwas auch selbst erlebt hat oder nicht. Und natürlich, man kann die eigene positive und negative Erfahrungen in dem Fall auch weitergeben oder damit die andere leicht unterstützen und auch dieses automatisch von Anfang an gleich betroffene Ebene von die zwei Personen macht auch einen enormen Unterschied in dem Fall, weil man fühlt sich nicht als weniger als selbstbehinderte Frau, wenn sie von einer nicht behinderte Frau zum Beispiel einen Ratschlag oder einen Vorschlag bekommt, sondern ist man von dieser Anfangsposition, die beide Betroffenheit automatisch auf eine gleiche Ebene, die natürlich automatisch auch oder meistens viel mehr Vertrauen schafft. und mehr Empathie irgendwie automatisch auch mit sich trägt.
Marinella Vecerik, Sie haben mir ja vorher erzählt, dass Sie bei Equalisent gearbeitet haben als Beraterin, 7 Jahre lang.
Stimmt, und Trainerin eigentlich, habe es unterrichtet, Jugendliche, die entweder selbst gehörlos sind oder unterschiedliche Arten von Behinderung gehabt haben.
Peer-Beratung, heißt das, dass jemand, also die Beraterin eine Behinderung hat, aber dass es dann egal ist, welche Behinderung, weil man schon eine erhöhte Sensibilität entwickelt hat? Oder ist es auch für gehörlose Menschen wichtig, von Gehörlosen beraten zu werden?
Eigentlich schon. Es wäre schon wichtig, dass man schon die gleiche Behinderung hat, mehr oder weniger. Und eigentlich, es ist auch was ganz Neues eigentlich jetzt. Equalizent hat schon angefangen, jetzt ab 1. Juni, die erste Peer-Ausbildung für Gehörlose, die als Peer-Berater nachher in den gehörlosen Bereich auch tätig sein werden. Aber natürlich schließt nicht aus, man muss nicht unbedingt die gleiche Behinderung haben, aber ist sicher vorteilhaft.
Kommen zu Ihnen hauptsächlich Frauen, die im Rollstuhl sind oder auch blinde Frauen oder gehörlose Frauen?
So festmachen könnte ich es nicht. Die blinde Frauen waren bei mir noch keine, also sind auch herzlich eingeladen. Sonst ist es sehr gemischt. Also Frauen mit Behinderung, gehend oder im Rollstuhl oder mit Stecken.
Sie beide haben mir auch erzählt, dass Sie eben beide im Rollstuhl sind, aber mit einer unterschiedlichen Lebensgeschichte. Elisabeth Löffler, Sie sind von Geburt an im Rollstuhl. Marinella Vecerik, Sie hatten einen Unfall.
Genau.
Sie haben mir vorher auch erzählt, dass sich instinktiv Frauen, wie auch immer sie das erfüllen können, zu Ihnen wenden, je nach Ihrer Lebensgeschichte?
Genau, das war bei unserem Vorgespräch eher so ein nicht bewiesener Eindruck, dass auch die Frauen, die zur Beratung kommen, sich jeweils mich oder meine Kollegin aussuchen für ihre eigene Lebensgeschichte. Intuitiv sage ich ja deswegen, weil wir vor dem Erstgespräch ja oft gar nicht wissen, wer mit welcher Geschichte kommt. Bis jetzt hat es immer sehr gut gepasst.
Und ich finde es auch eine tolle Ergänzung zwischen uns, dass Elisabeth auch dieses von Geburt oder Kindheit oder auch Schulzeit als Frau mit Behinderung natürlich selbst erlebt hat und ich dafür eine Traumabearbeitung. Es macht schon einen großen Unterschied, ob man mit seine Behinderung geboren ist und ob es das mehr oder weniger wie die rechte Hand ist von Geburt oder man hat einen Schnitt in sein Leben, wie es aber eigentlich auch sehr, sehr, sehr oft ist, dann ist man konfrontiert einfach mit anderen Problemen.
Marinella Vecerik, Sie hatten einen Schnitt im Leben. Was war vorher und was war nachher?
Es war ein erfülltes und schönes Leben vorher. Mein zweites Leben, wie ich es nenne, jetzt mit der Behinderung, ist für mich doppelt so erfüllt. Viel, viel dichter und ich schätze ihn viel, viel mehr eigentlich.
Was haben Sie vorher gemacht? Und hat sich Ihre berufliche Perspektive nachher verändert?
Ja, eigentlich schon. Ich bin Bulgarin. Ich lebe jetzt schon 17 Jahre in Wien. Vorher in Bulgarien habe ich mein Studium abgeschlossen, Literaturwissenschaft und Sprachen, Bulgarisch und Englisch. Und dann habe ich jahrelang in Bulgarien als Journalistin gearbeitet. Eigentlich noch vor meinem Unfall war mein Traum, weil ich auch Sprachen studiert habe, wollte ich immer die Gebärdensprache lernen zum Beispiel. Bin ich aber nie von Zeit oder von anderen Prioritäten nicht dazu gekommen. Und für mich war auch so eine interessante Schicksalsgeschichte oder Drehen von dem Schicksal, dass ich nach meinem Unfall oder mit meiner Behinderung doch zum Gebärdensprache gekommen bin und das vor 7 Jahren gelernt habe. Zum Beispiel war auch etwas, was sich erfüllt hat mit der Behinderung und nicht vorher. So bin ich zur Peer-Beratung oder überhaupt zu meiner Arbeit im Behindertenbereich gekommen, schon von meiner Selbstbetroffenheit.
Elisabeth Löffler, was ist Ihre Lebensgeschichte und was haben Sie vor Zeitlupe gemacht?
Ja, ich habe von der Ausbildung her, sage ich mal, so eine typische geburtsbehinderte Person, Handelsschule gemacht, die Maturaschule nachgemacht, Germanistik begonnen zu studieren, mit 26 beschlossen zu tanzen und bin dann eben, seit ich 26 Jahre alt bin, Performance-Künstlerin gewesen bei der Gruppe Bilderwerfer und das 10 Jahre professionell. Dann aus vielen verschiedenen Gründen konnte ich nicht mehr alleine nur von der Kunst leben und habe dann eine Ausbildung als Lebens- und Sozialberaterin begonnen und fertig gemacht mit Schwerpunkt Sexualität. Und da ich gefühlsmäßig mein ganzes junges Leben lang irgendwie in die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung hineingerutscht bin, hat sich es einfach auch ergeben, dass ich zuerst als Beraterin bei der WAK-Assistenzgenossenschaft gearbeitet habe und dann halt dazwischen ein Kind bekommen habe und jetzt halt bei der Zeitlupe das Projekt leite und auch berate, gemeinsam mit der Marinella. Das ist jetzt so die Kurzfassung gewesen von meinem Leben.
Welche Frauen mit welchen Bedürfnissen kommen zu Ihnen? Geht es eher um so existenzielle Beratung, also praktische Beratung, Assistenz oder Wohnen oder eher um eine persönliche Beratung?
Also in Zahlen oder in Prozenten ist es, es verändert sich immer sehr, bis jetzt waren es eigentlich 2/3. Das eigene Leben als Frau, als Mensch, aber es ist natürlich immer dabei das Wohnen, ganz, ganz stark, und die finanzielle Situation, also Armut und Behinderung ist ein großes Thema. Und Beziehungen, also sagen Beziehungen zu den Eltern, zu dem Freund, zu dem Mann, zu einem Teil auch Gewalt in Beziehungen, aber also ist nicht der Hauptschwerpunkt bis jetzt geworden. Aber es ist auch Thema. Also die Frage war ein bisschen auf, ein sehr großer Bereich ist schon Beziehungsthemen, aber im größeren und im engeren Sinn. Also im engeren Sinn meine ich Partnerschaft und im größeren meine ich auch Angehörige oder Bezugspersonen aus Institutionen.
Und auch persönliche Assistenz ist immer wieder auch Thema. Auch das Leben mit persönlicher Assistenz und auch in Verbindung mit Arbeit oder Ausbildung oder Beziehung oder Familie.
Und natürlich vielleicht, was jetzt nicht so ein sexy Thema ist, aber wie komme ich zu dem Geld, um mir persönliche Assistenz überhaupt leisten zu können?
Passiert es häufig, dass sich die Beratung von einem Thema in ein nächstes entwickelt?
Oh ja, sehr wohl. Sogar es ist meistens so, dass die Frauen mit einem Paket von Themen kommen. Es ist sehr, sehr selten, dass jemand nur ein Thema hat oder eine konkrete Frage, so informationsmäßig, die sagen wir schnell abgehakt ist oder schnell erledigt ist. Meistens sind schon komplexe Themen und meistens ist auch Prozess, dass einer nach dem anderen die Themen kommen oder dass man nicht auf einmal es auch erledigen kann. Und auch was vielleicht sehr wichtig ist, dass man es erwähnt, das Hauptprinzip von der Peer-Beratung ist auch, dass man nicht als Beraterin fertige Rezepte oder Lösungen gibt, sondern Vorschläge macht in dem Fall und die Entscheidung bleibt sowieso bei dem Kundin. Weil es soll schon die eigene Erfahrung mitfließen, aber etwas, was für mich gut war, bedeutet nicht automatisch, dass für die andere gut ist. Man kann es vorschlagen, aber nicht durchziehen.
Kommen endlich Frauen zu Ihnen auch, die ein Bedürfnis nach einer therapeutischen Behandlung haben? Oder wo ist die Grenze zwischen Beratung und Therapie? Ist er fließend?
Ja, das haben jetzt Sie schon beantwortet. Diese Grenze ist immer sehr fließend. Die Frauen kommen auf jeden Fall mit dem Bedürfnis zu reden und etwas aus ihrer Situation zu verändern. Und das ist ja sozusagen ähnlich zur Therapie. Und erst dann im Gespräch kommt man gemeinsam auch drauf, ist es hier in der Beratung noch so der richtige Platz für die Frau? Oder muss und darf sich die Frau einen Platz suchen, wo ihre Themen in der Therapie besser behandelt werden können? Die Grenzen sind fließend, aber das ist halt die Aufgabe auch der Beraterin, das zu sehen und zu sagen, soweit ich das jetzt sehe, kann ich Ihnen jetzt da nicht mehr weiterhelfen, aber wir haben auch ein Verzeichnis von Psychotherapeutinnen und Therapeuten, das wir gut finden und guten Gewissens auch weitergeben oder einzelnen Frauen weiterempfehlen können. Entscheidung, das ist immer wichtig. Wir begleiten immer einen Prozess und wie schnell und langsam der geht, bestimmt die Kundin. Und wir entscheiden das nicht.
Und wir versuchen auch immer klarzustellen, dass wir selbst nicht die Therapeutinnen sind.
Haben Sie sich schon einmal überfordert gefühlt in einem Gespräch?
Ja, natürlich. Also natürlich habe ich mich in einem Gespräch auch schon überfordert gefühlt. Im Zweifelsfall die Wahrheit. Die Wahrheit im Sinne von, ich habe jetzt den Eindruck, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, ist sozusagen jetzt meine Art, auf das zu reagieren.
Und es passiert natürlich, weil auch die Themen so oder wir sind offen für ein breites Spektrum von Themen und es ist auch logisch, dass kein Mensch perfekt ist oder wir können auch nicht gleich alles wissen.
Wie ist es in Ihrem persönlichen Leben, Marinella Vecerik, als Sie einmal Hilfe brauchten, haben Sie damals adäquate Hilfe bekommen?
Jein, würde ich sagen. Mir wurde schon viel geholfen, und zwar auf Beratungsebene, zum Beispiel was meine Behinderung betrifft, in die Beratungsstellen für Behinderung. Ich bin auch nachher glücklicherweise in die Frauenbewegung reingekommen, in einen Frauenverein habe ich gearbeitet und es ist um Präventionsarbeit gegen Gewalt an Frauen gegangen. Da konnte ich auch viele Themen, die das Frausein betreffen, auch von einer anderen Ecke für mich bearbeiten. Und wenn ich Fragen gehabt habe als Migrantin, bin ich zur Migrantinnenberatungsstelle gegangen. Was mir aufgefallen ist aber natürlich, dass es nicht dieses gemeinsame Beratungsstelle gibt. Es gibt so gesehen die getrennte Bereiche, wenn es um Behinderung, wenn es um Frausein, wenn es um Migration geht, soweit aber mehrere Behinderungen, sagen wir, oder Eigenartigkeiten zusammenkommen, gibt es nicht unbedingt dieses Gemeinsames.
Elisabeth Löffler, war das ein Grund, warum Sie diese Beratungsstelle mitbegründet haben, dass genau diese überschneidenden Beratungen gefehlt haben?
Also es ist ja noch nicht so alt. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass das Thema Frau sein so einen Stellenwert kriegt und das Thema Frau sein mit Behinderung. Also so wie Sie jetzt gesagt haben, die Überschneidung, aber auch, dass das so einen eigenen Platz kriegt, endlich. Und es war für mich halt das Schönste, gesagt zu bekommen, und mach jetzt bitte ein richtiges Konzept, weil wir wollen dann nach dem arbeiten. Und das ist einfach wunderbar, wenn jemand sagt, die Themen sollen bitte vorkommen, aber dezidiert zu sagen, das Thema Frau sein mit Behinderung in der Gesellschaft ist uns ein Anliegen in dem Konzept. Mach was damit, neben persönlicher Assistenz und Empowerment. Das habe ich in der Klarheit und Dezidiertheit. Das ist wunderbar. Also das war wie, ich glaube nicht, dass ich das höre, ich schreibe es schnell auf, damit es den Zettel gibt und wir das weitergeben können.
Wer hat Ihnen denn diese Möglichkeit gegeben?
Also im Grunde hat die Möglichkeit mir gegeben, in erster Linie eben der Verein Ninlil und die Frauen in diesem Vorstand und die Geschäftsführung und alle, die da jetzt beteiligt waren und in finanzieller und inhaltlicher dahinter stehen, war es eben auch der Fonds Soziales Wien, weil der auch die Zeitlupe zu 100% fördert. Und allein das ist ja schon sehr erstaunlich und schön.
Könnte man sagen, dass nach vielen Jahren, wo das Recht und die Notwendigkeit für Beratungsstellen erkämpft worden ist, jetzt in Österreich, auch international, dass jetzt die Früchte sichtbar werden, dass man die Notwendigkeit anerkennt und das, ich weiß nicht, ob großzügig oder nicht, aber dass sie zumindest genügend Geld oder genügend Ressourcen zur Verfügung haben?
Also offenbar ist es nicht mehr zu verhindern, sage ich ein bisschen kritisch. Und wenn wir schon von Früchten reden, dann ist es hoffentlich ein Baum und es wachsen noch mehrere Früchte aus dem heraus. sozusagen. Aber ja, ich denke, dass irgendwann sind die Zeichen der Zeit nicht mehr aufzuhalten. Und das ist ein Zeichen. Und ich finde, es war viel Arbeit eben auch dahinter, dass nicht die, wie soll ich sagen, die Pionierinnen nicht zu vergessen, die da jetzt hinter der Zeitlupe stehen, zeitlich.
Ich glaube auch, dass es eigene Frauenberatungsstellen gibt, das ist ja auch nicht so, so lange her. Das
genau.
ist 20 Jahre vielleicht oder in dieser Größenordnung vielleicht 25 Jahre, dass die ersten eigenen Frauenberatungsstellen, nämlich nicht nur eine Stelle in Wien, sondern auch in kleineren Bezirksstädten eröffnet worden sind. Also ein langsamer Bewusstseinswandel, aber der jetzt da ist.
Ja,
stimmt. Und das kann man vielleicht als Anfang sehen, weil eigentlich wir, Gott sei Dank, dass es uns gibt, aber wir sind jetzt in ganz kleinen Rahmen so gesehen. Wir sind zu zweit und machen das jede 20 Stunden. Und man sieht aber in diese kurze Zeit, würde ich sagen, seit die Beratungsstelle gibt, wie groß der Bedarf ist und wie das doch gefällt hat, genau das, dass die Frauen zu uns kommen oder dass es diesen Raum gibt. Und wer weiß, für mich ist auch eine spannende Entwicklung, was passiert und vielleicht wird das Ganze auch wachsen oder größer werden, weil das Bedarf groß ist. Es bedeutet nicht, dass nur wir bleiben sollen oder das ist toll, dass es gibt, aber wer weiß, ob es nicht viel größer wird mit der Zeit.
Gibt es ähnliche Beratungsstellen wie Ihre in den anderen Landeshauptstädten?
Soweit mir bekannt ist, ist sozusagen die Zeitlupe die einzige in Wien und ganz Österreich. Also Frauen-Peer-Beratungsstelle. Es gibt Peer-Beratungsstellen in Wien.
Die für Frauen und Männer sind.
Genau, die gemischt sind.
Und wie ist es europaweit? Haben Sie da einen Einblick?
Leider wenig. Also direkt wissen wir es von Berlin, Hamburg. Also ein paar kenne ich.
Was wären denn Ihre Wünsche und Ihre Hoffnungen für die nächsten 10 Jahre berufsmäßig? Soll Ihre Beratungsstelle vielleicht doppelt so groß werden oder soll...
Ich würde es mir jetzt wünschen, zum Beispiel. Ich würde es mir jetzt wünschen, weil ich denke mir auch so mehr andere Behinderungsbetroffene sich involvieren, so besser wird das. Oder dass viele verschiedene Sachen gesucht sind, wie Sie schon zum Beispiel gefragt haben. Blinde Frauen wäre gut, wenn eine selbst auch blinde Frau auch irgendwann Peerberatung anbieten kann.
Also ich unterschreibe das, was die Marinella gesagt hat. Ich wünsche mir halt, weil wir schon so lange dafür kämpfen, persönliche Assistenz für alle in allen Bundesländern. Das passt jetzt nicht ganz zu unserer Beratungsstelle, aber auch, weil wir ja auch diesen politischen Teilaspekt dabei haben. Und das ist was, was ich mir jetzt in 10 Jahren wünsche. Nicht, dass es dann ist, sondern dass es dann schon selbstverständlich ist. Mir würde gefallen, wenn wir wachsen, aber mir würde auch gefallen, wenn viele kleine Beratungsstellen wachsen. Das würde mir noch gefallen.
Also es geht nicht so sehr um das Wachsen der Beratungsstellen, sondern um das Wachsen der Inhalte.
Ja, also dass wir Inhalte haben, weiß ich, dass sie politisch umgesetzt werden, ist der Wunsch in 10 Jahren. Dass sozusagen das, was wir eh schon lange versuchen, jetzt dann auch bald Früchte trägt, so wie diese Beratungsstelle halt.
Sie kommen aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Sie haben aber auch deutlich feministische Einflüsse.
Ich hoffe, so das merkt man ja.
Das hat man gemerkt.
Ja.
Und Sie haben dieses Buch erwähnt. Ein Zimmer für mich allein. Room of One's Own.
Room of One's Own, ja. Mhm.
Was hat Ihnen das Buch gebracht? War das ein wichtiger Wegweiser oder ein wichtiges Buch einfach?
Ehrlich gesagt gar nicht das Buch. Meine Wegweiser waren eigentlich konkrete Frauen in meinem Leben. Weil ich lange mich gefürchtet habe vor dem Feminismus und vor der Frauenbewegung. Vielleicht muss man wissen, wie alt ich ungefähr bin, also Mitte 40 ungefähr. Und ich hatte lange den Eindruck, eben das Thema, ich bin ja behindert, bin ich überhaupt eine Frau? So das Thema. Und die Frauenbewegung hat die behinderten Frauen ja irgendwie am Weg vergessen. Also da konnte man sich auch nicht sehr gut identifizieren. Und Frauen sind mal, diese feministischen Frauen sind die wilden Frauen. Und ich bin nicht wild und so, und ich will ja dazugehören. Also es war eher ein ein schwieriger Prozess für mich, mich in die feministische Bewegung einzufinden. Und dann waren es ganz konkrete, wunderbare, liebe, aber auch widerständige Frauen, die mir dann gezeigt hat, was Frauensolidarität heißt, was es heißt, man selber sein zu dürfen. Es gibt nicht die Frau, aber es gibt natürlich den Feminismus, also die Haltung. Und das Buch selber habe ich nämlich als Ganzes gar nicht gelesen, aber der Titel ist einfach toll. Also es waren bei mir immer sehr konkrete Frauen und ich glaube eben, dass es immer auf jede Frau, vielleicht ist es jetzt altmodisch, aber es kommt auf jede von uns an. Und man muss gar niemand anderer sein, außer Frau selber. Und dann ist man schon Vorbild für die anderen Frauen.
Ob das jetzt altmodisch ist oder nicht, ja, das gilt das auf alle Fälle. Marinella Wetterich, haben Sie auch feministische Einflüsse in Ihrem Leben?
Schon. Ich habe nicht zufällig im Frauenbereich zuerst gearbeitet. Ich würde mich bezeichnen als die praktizierende Feministin. Ich habe mich in Bulgarien nie so viel mit Theorie beschäftigt. Ich habe einfach nicht nur selbst es praktiziert, ich war immer Kämpferin eigentlich und ich habe es nie geduldet, wenn jemand Frauenrechte nicht schätzt oder respektiert.
Wie ist das mit Ihren Kundinnen? Sie haben von sich selber gesagt, Elisabeth Löffler, dass Sie lange Zeit sich nicht als Frau gefühlt haben. Ist das ein großes Thema unter Frauen mit einer Behinderung, sich nicht als Frau zu fühlen?
Wenn Sie in unsere Beratungsstelle kommen, glaube ich, haben Sie diesen ersten Schritt schon gemacht, weil wir eine Frauenberatungsstelle sind. Ich glaube aber, dass es für viele Frauen mit Behinderung nach wie vor ein längerer Prozess ist, zu diesem Frausein für sich zu kommen. Nur in der Beratungsstelle selber, dadurch, dass es schon so dezidiert dasteht, kommen, glaube ich, schon eher die Frauen, die da schon, naja, ein Bewusstsein dafür haben. Ich bin jetzt ein bisschen im Zweifel, wie Sie merken, weil ich mir nicht so sicher bin. Ich müsste mir die Frauen jetzt eigentlich, wäre interessant, das mal zu fragen, wie sie das selber. Ich glaube, dass sie das sehr genießen, diesen Frauenraum. Das kommt oft dezidiert, dass sie das spüren, wie wir die Räume gemacht haben. Das kommt oft als Satz, das ist wirklich ein Frauenraum, ohne dass wir es jetzt nachfragen. Oder das haben Frauen hergerichtet. Das kommt irrsinnig oft so ohne Frage. Das heißt, es ist, glaube ich, schon irgendwie spürbar, dass es auch in der Beratungsstelle selber schon ein Frauenraum ist.
Haben Sie vor der Zeitlupe auch Männer beraten?
Ja, also vor der Zeitlupe habe ich gemischt beraten, also Männer und Frauen.
Und sehen Sie da einen Unterschied, wenn Sie einen Mann beraten oder wenn Sie eine Frau beraten?
Diese gefährlichen Fragen. Ja, ich sehe da einen Unterschied. Natürlich sind Menschen verschieden. Es ist jetzt natürlich sehr verkürzt gesagt, aber es ist ein Unterschied. Ja, müssen Sie mich jetzt genauer fragen. Wollen Sie den Unterschied wissen?
Ja, möchte ich wissen.
Mein Eindruck ist, wenn ich Männer beraten habe, dass sie stärker was angeboten haben wollen, dass Frauen mehr schon mit Dingen kommen. Also Frauen kommen mit Fragen, mit To-Do-Listen, mit irgendwelchen Versuchen, die sie schon haben, bevor sie gekommen sind. Männer kommen eher so, sie sind mal da, setzen sich hin und sagen, ich brauche das und das. Aus. Mein Eindruck ist, dass Männer gerne arbeiten lassen. Für Männer ist es selbstverständlicher. Sie denken sich, ich komme jetzt in eine Beratungsstelle, die hat mir jetzt was anzubieten. Ist sehr verkürzt jetzt. Ja. Und Frauen kommen so wie, das ist aber so nett und da muss ich schon, also so ein typisch, also so Mann- und Frau-Klischees sind da noch sehr, sehr verbreitet. Ja.
Was ist Ihr Eindruck, Marinella Wetterich?
Schwer eigentlich. Ich habe eigentlich nicht diese Form nur beraten vorher, weil ich habe unterrichtet Jugendliche. Und bei jungen Männern natürlich sind sowieso andere Probleme damals gewesen. Ich würde jetzt schwer so klare Unterschied sagen, aber ich denke mir, es kommen auch automatisch andere Themen, die zwischen zwei Frauen einfach entstehen. Und sicher ist auch eine andere, trotzdem Machtebene, ob Mann und Frau daneben sitzen oder zwei Frauen. Ja.
Gut, wir sind jetzt drei Frauen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Elisabeth Löffler, Marinella Wetterich, am Mikrofon war Margarete Endl. Und an der Technik war ein Mann, Bernhard Ortmeier.
Dankeschön.